RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 3. Oktober 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Ein Interview. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Nunu Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlag. Thailand. Präsident Joko Widodo, Demografi Bonus ist wie Vorteile und Nachteile. Präsidentslied streitende Gruppen in Afghanistan zum Indonesien Besuch ein. Vizepräsident und Australischer Botschafter erörtern Cybersicherheitskooperation. Status des Berges Agung hat den Flug noch nicht beeinflusst. Es gibt keine indonesische Bürger, die zum Opfer bei Schießerei in Las Vegas gefallen sind. Priorität der deutschen Investition in Indonesien. Und nun zu den Einzelheiten. Der Bonus der Demografie könne Vorteile und Nachteile werden, wenn man die Qualität der Arbeitskräfte nicht vorbereitet. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo am 2. Oktober bei der Eröffnung der nationalen Pfadfinderbewegung der Kader der Familien Wohlfahrtbildung PKK in Jakarta. Indonesian Steel von 2020 bis 2030 vor dem Demografiebonus mit vielen produktiven Jugendlichen. Der Demografiebonus werde die Gnade sein, wenn Indonesien die Nutzung davon nehmen könne. Dadurch könne man die Arbeitskräfte mit guter Qualität schaffen, erklärte Joko Widodo weiter. Der Präsident fufot, dass die Arbeitskräfte die Bestimmung wurden, sodass man die Arbeitskräfte dafür vorbereiten solle. Im Zufolge spiele die Familie eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Charakters und der Mentalität der Kinder. Präsident Joko Widodo fufot, die Kinder im Alter von 1 bis 12 Jahren seien das goldige Alter. Die Erziehung für die Kinder in diesem Alter werde der Schlüssel, um die Konkurrenz-Ära zu betreten. Der indonesische Präsident Joko Widodo mit Vertreter von 40 streitenden Gruppen in Afghanistan zum Besuch in Indonesien einladen, um das Bemühen für Frieden und Einheit zu erörtern. Dem Präsidenten zufolge werde Indonesien zeigen, dass die Vielfältigkeit harmonisch gemeinsam leben könne. Etwa 714 Volksstämme mit vielfältiger Sprache und Kultur einigen sich im Einheitsstaat Indonesiens. Indonesien sei auch ein großes Land, denn das Land habe etwa 17.000 Inseln, viele Naturressourcen und auch Vielfältigkeit des Volksstammes, der Kultur und der Sprache. der Präsident Joko Widodo hofft, es gebe kein Land, das sehr vielfältig wie Indonesien ist. Es sei nicht einfach, etwa 258 Millionen Einwohner Indonesiens zu regeln. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla und der australische Botschafter in Indonesien Paul Grigson erörterten gestern in Jakarta die Kooperation der Cybersicherheit als eines der Bemühungen zur Bewältigung des Radikalismus und des Terrorismus. Paul Grigson sagte in Jakarta, dass Indonesien und Australien die Kooperation im Cybersicherheitsbereich entwickelt haben und ein australischer Minister Indonesien besucht habe. Kürzlich hat er sich mit dem koordinierenden Minister Indonesiens für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto in Singapur, um zu besprechen, wie beide Länder zusammenarbeiten können, da sie den gleichen Herausforderungen zuvor kommen. Paul Grigson hoffe, dass in den kommenden Monaten einige australische Experten Indonesiens besuchen könnten, um ihr Fachgebiet im Cyberbereich zu verteilen, sowie umgekehrt. Australien wartet auch auf die Fachexperten aus Indonesien. Außer der Cybersicherheit haben Yusuf Kalla und Paul Grigson auch die bilaterale WhatsApp-Kooperation und Fragen in der Region einschließlich des Konflikts in Myanmar erörtert. Das indonesische Verkehrsministerium gab bekannt, dass der Flug aus und nach Bali vom Achtungsstatus des Berges Agung im Cikarangasem Bali noch nicht beeinflusst werde. Der Generaldirektor für Luftverkehr Agus Santoso sagte am 2. Oktober am internationalen Flughafen Ngurah Rai in Becik Badung. Das sagte der Generaldirektor für Luftverkehr Agus Santoso am 2. Oktober am internationalen Flughafen Ngurah Rai in Becik Badung. Man habe während des einwöchigen Achtungsstatus des Agung Berges keine Sorge um den Flug, soweit es keine vulkanischen Aschen gebe. Dies gelte auch für die Steigerung des Levels des Potenzials der vulkanischen Aschen zu Orange durch Volcano Observatory Notice to Aviation. Trotzdem habe das Verkehrsministerium die Piloten und Fluggesellschaften aufgefordert, um darüber zu berichten, wenn sie vulkanische Aschen sehen. Agus Santoso fufot, das Verkehrsministerium habe mit dem Generaldirektorat für Landesverkehr zusammengearbeitet, um 300 Busse zur Verfügung zu stellen, um die Passagiere, die mit der Landesroute fahren mussten, zu befördern, wenn der Berg Agung ausbreche. Es gibt keine indonesische Bürger, die zum Opfer bei der Schießerei im Musikkonzert in Las Vegas in den USA gefallen sind. Dies sagte der Sprecher des indonesischen Außenministeriums Armanata Nasir gestern in Jakarta. Bisher gibt es keinen Bericht über die indonesischen Bürger, die zum Opfer bei der Schießerei gefallen sind. Er sagte dazu weiter, das indonesische Generalkonsulat in Las Vegas habe sich in Verbindung mit einigen Volkspersönlichkeiten und lokalen Krankenhäusern in Las Vegas angesichts der Anwesenheit der indonesischen Bürger gesetzt. Nach der Information gibt es keinen Opfer aus Indonesien. Wie bekannt, soll ein bewaffneter Mann auf Leute in Musikkonzert. Dabei sind mindestens 20 Personen ums Leben gekommen und mehr als 100 Menschen sind verletzt. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Indonesien dauerten schon seit langem und sind sehr eng und gut. Das sagte der deutsche Botschafter in Indonesien, Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, am 2. Oktober 2017 an der deutschen Botschaft in Jakarta in einem Sonderinterview mit der Stimme Indonesien Voice of Indonesia im Rahmen der deutschen Einheit. Laut dem Botschafter umfasse die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indonesien verschiedene Bereiche wie unter anderem Wirtschaft, Handel, Politik, Kultur, Ausbildung und die Beziehung zwischen den Regierungen und der Zivilgesellschaften. Von Ungern Steinberg fuhr fort, dass die Priorität der Investition Deutschlands in Indonesien unter anderem die Schaffung der Arbeitsplätze, den Technologietransfer und den Ausbildungsbereich, vor allem Berufsbildung, sei. In diesem Zusammenhang hätten viele deutsche Unternehmen in Indonesien investiert.
Ja, ich glaube, der Investitionsbereich ist ein außerordentlich wichtiger Bereich. Es geht den deutschen Firmen nicht mehr nur noch darum, Handel zu treiben. Es war früher vielleicht mal so, man hat was in Deutschland hergestellt und versuchte, auf den Weltmärkten diese Güter zu verkaufen. Viele deutsche Firmen haben verstanden, dass das begleitet werden muss von Investitionen in die Märkte, in denen sie aktiv sind. Und deswegen gibt es zunehmend deutsche Firmen, und ich glaube, da unterscheiden sie sich vielleicht auch von dem einen oder anderen Herkunftsland, die bereit sind, in die Länder zu investieren, die bereit sind, Arbeitsplätze in den Ländern selbst zu schaffen, Technologietransfer zu leisten, Ausbildung in ihren Produktionsstätten und in ihren Niederlassungen vorzusehen für Leute aus den Ländern selbst.
Botschafter Michael Frecher von Ungern Steinberg sagte dazu weiter, dass Indonesien ein großes Land und für Deutschland wichtig sei. Indonesien sei ein Land mit dynamischer Bevölkerungsentwicklung und habe große Wirtschaftschancen. Im Ausbildungsbereich studierten viele Studenten Indonesiens in Deutschland. Im Zufolge habe sich die Zahl der indonesischen Studenten in Deutschland in einem letzten Jahr auf 4.000 Personen. Der Botschafter fuhr fort, dass Indonesien der wichtige Partner für Deutschland sei. Indonesien habe eine wichtige Rolle im südostasiatischen Raum ASEAN. In der EU baue Indonesien die Zusammenarbeit im umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommen CEPA. Das Interesse Deutschlands an Indonesien sei sehr groß, vor allem im Bereich der Infrastruktur, des Transportes und der Energie, erklärte der Botschafter weiter. Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.782,37 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 13.753,74 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.226 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Die indonesische Batik wird weltweit vorgestellt. Gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, gestern am 2. Oktober 2017 trugen viele Indonesier Batikkleidung. Dies ist eine Weise, um den nationalen Batik-Tag am 2. Oktober zu feiern. Seit die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur UNESCO Batik als immaterielle Kulturerbe oder Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity am 2. Oktober 2009 festgelegt hat, tragen viele indonesische Bürger an diesem Tag besonders die Batikkleidung. Die Festlegung des Nationalen Batiktages wird mit dem Präsidialerlass Nummer 33 vom 2009 verstärkt, um das positive Ansehen und die Würde der indonesischen Nation vor dem internationalen Raum zu steigern. Darüber hinaus wird es den Stolz und Liebe der Gesellschaft für indonesische Kultur wachsen und die Bewusstsein der Gesellschaft zum Schutz und zur Entwicklung der indonesischen Batik erweitern. Laut der Geschichte hat sie die Batik in Indonesien seit dem 17. Jahrhundert entwickelt. Um diese Zeit wurde Batik auf dem Lontarblatt mit Motiven von Pflanzen und Tieren gemalt. Im Laufe der Zeit ist das Motiv bunter und vielfältiger geworden. Wie bekannt, gibt es viele Gebiete in Indonesien, die typische Muster und Motive haben. Aber jetzt dominieren die Batikmotive aus der Java-Insel noch die Batikindustrie in Indonesien. Der nationale Batik-Tag bedeutet nicht nur den Stolz, der das Kulturerbe von der internationalen Welt anerkannt wird und Indonesier die Batikkleidung an dem Tag anziehen. Der Batik-Tag bedeutet auch eine Verantwortung der indonesischen Gesellschaft, um die indonesische Batik-Kunst zu schützen und zu entwickeln. Die indonesische Batik muss mehr auf dem internationalen Markt konkurrieren können. Wie der Generalsekretär des indonesischen Industrieministeriums, Haris Munandar, sagte, betrug der Batik-Exportwert bis zum ersten Semester dieses Jahres etwa 39,4 Millionen US-Dollar mit den Hauptmärkten von Japan, den USA und Europa. Der weltweite Handelswert der Fertigkleidung beträgt 442 Milliarden US-Dollar. Dies ist eine große Chance für die Batik-Industrie, um den Marktanteil zu vergrößern. Indonesien kann alle mit kontinuierlichen Werbungen für die indonesische Batik erreichen. Indonesien muss auch Batik mit ihren Motiven und deren Philosophien vorstellen. Die Kollaboration mit der internationalen Seite im Modebereich soll gestärkt werden. Die indonesischen Modeschöpferinnen sollen mehr Batik in ihrem Design verwenden, um dafür vor der internationalen Raum geworben zu werden. Es kann ein Mittel für Batik-Werbung werden, wenn die Staatsgäste wie Präsidenten, Staatsoberhäupter und Vertreter der internationalen Agenturen Batik anziehen. Die andere Sache zu beachten ist die Regeneration der Batik-Handwerker Indonesien. Vor allem sind meisten Batikmaler Indonesien schon mehr als 40 Jahre alt. Die Sozialisierung über Batik und die Profession der Batikmaler soll häufiger durchgeführt werden. Das ist sehr wichtig, um das Bewusstsein der jungen Generation Indonesien zu steigern, dass die Batikmaler eine vielsprechende Profession seien und die indonesische Batikindustrie eine wichtige Rolle bei der nationalen Wirtschaft spiele. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internasionale sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie nun das Sonderinterview mit dem deutschen Botschafter in Indonesien, Michael Freiherr von Unkern Sternberg, anlässlich der deutschen Einheit.
Wir begrüßen zuerst die Feier der deutschen Einheit. Und wie geht es Ihnen, Herr Botschafter Michael Freiherr von Unkern Sternberg?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie ein Interview mit uns haben. Und der Anlass ist ja ein schöner, nämlich die Feier zu unserem Nationalfeiertag, dem Tag der Deutschen Einheit.
Ja.
Also wir sind guter Dinge diese Woche und freuen uns auf den Tag, den wir morgen begehen werden und am Abend mit einer großen Feier auch hier in Indonesien.
Also können wir jetzt das Interview mit Ihnen beginnen?
Ja.
Liebe Zuhörer, bei uns ist seine Exzellenz Michael Freiherr von Unkern Sternberg.
Guten Tag.
Guten Tag. Wie feiern die Deutschen ihren Nationalfeiertag?
Ja, in Deutschland findet natürlich im ganzen Land eine große Feier statt. Es ist ein Feiertag, keiner muss zur Arbeit gehen. Die zentrale Feier wandert jedes Jahr von einem Bundesland in das andere. In diesem Jahr ist die Feier in Rheinland-Pfalz. Da findet auch eine große offizielle Veranstaltung statt, wo die Spitzen unserer Staatsorgane sind, von Bundesregierung, Frau Merkel und Bundestag und Bundesverfassungsgericht. Das ist also ein offizieller Festakt. Natürlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird als Oberhaupt des deutschen Staates auch daran teilnehmen und auch die Spitzen der Landesregierung aus Rheinland-Pfalz und des Bundesverfassungsgerichts. Das ist so das Formale. Aber daneben gibt es im ganzen Land natürlich große Feierlichkeiten. Das wesentliche Ziel ist, dass die Bevölkerung sich angesprochen fühlt und das Fest auch mitfeiert.
Und wie sehen Sie die heutigen Beziehungen zwischen Deutschland und Indonesien?
Ja, das ist eine Frage, die erhalte ich häufig. Das sind ja alte Beziehungen. Wenn man mal zurückdenkt, gibt es Beziehungen zwischen unseren Staaten, die weit über die Zeit hinausgehen, als es Indonesien als Staat gab und auch schon länger andauern, als es Deutschland in der heutigen Form gibt. Einer der guten Beispiele dafür ist Raden Saleh. Er hat über ein Jahr in Deutschland gelebt.
Oh, yeah.
Und war mehrfach dort und später nach Indonesien gekommen und ist einer der berühmtesten indonesischen Künstler, der auch ein nicht nur künstlerisch interessant ist, sondern auch politisch, sich als politischer Künstler verstanden hat. Und wir haben umgekehrt natürlich auch deutschen Künstler, der sehr berühmt ist, Walter Spies, der hier in Indonesien war und vom Sultan von Yogyakarta unterstützt wurde und nachher in Bali gewirkt hat, sowohl musikalisch wie malerisch. Also das ist sozusagen die Vergangenheit. Auch im wirtschaftlichen Bereich gibt es gute Beispiele für diese langen Beziehungen.
Ja.
Siemens war im 19. Jahrhundert schon hier.
19. Jahrhundert.
Und Mercedes hat hier schon Autos im 19. Jahrhundert nach Java geliefert. Also die Beziehungen haben eine gute Grundlage in der Geschichte. Heute sind die Beziehungen auch sehr eng. Sie sind inzwischen auch, haben sich inzwischen natürlich gewandelt. Wir haben inzwischen, um Ihnen ein Beispiel zu geben, enge Kontakte auch im Bildungsbereich. Das sind einmal die Studenten, aber wir bemühen uns auch im Bereich Berufsausbildung,
also
hier in Indonesien, Tivet, aktiv zu sein. Also das ist auch eine gute, enge Beziehung. Man kann sagen, dass wir in allen Bereichen im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, im kulturellen Bereich wirklich viele Kontakte haben. Indonesien ist nun mal ein großes und wichtiges Land, was für die Stabilität der Region hier wichtig ist, was zunehmend auch globale Verantwortung übernimmt. Wenn wir an das Klimaabkommen von Paris denken, wenn wir daran denken, welche aktive Rolle Indonesien auch im Rahmen der Vereinten Nationen spielt. Deswegen ist es ein wichtiger Partner im bilateralen Verhältnis, aber auch darüber hinaus, wenn es um Fragen, die uns alle angehen, darum geht, da hat Indonesien eine wichtige Rolle und wir glauben, dass wir da einen guten Partner haben in all diesen Fragen.
Und dann, wie wichtig ist Indonesien als Partner für Deutschland in der 65-jährigen Beziehung beider Länder?
Ja, ich habe, glaube ich, schon ein bisschen bei der letzten Frage darüber gesprochen.
Ja.
Wenn man sich diese Geschichte mal ein bisschen Revue passieren lässt, glaube ich, wir haben immer über die Zeit sich intensivierende Wirtschaftsbeziehungen genossen. Es gab auch immer hervorragende Beispiele von Indonesiern, die in Deutschland gelebt haben. Präsident Habibie ist so ein Fall.
Ja, ja, ja.
Aber ich glaube, was interessant ist, ist auch die Tatsache, dass sich natürlich die Gestalt dieser Beziehung über die Zeit ein bisschen gewandelt hat. Und was früher eben sehr stark wirtschaftspolitisch war, geht heute deutlich darüber hinaus. Was früher sehr stark auch vom Staat geprägt war, hat sich auch geändert. Heute finden die Zivilgesellschaften zunehmend zueinander. Und es gibt, wie gesagt, Kontakt auf vielen, vielen Bereichen. Und das schließt eben den Bildungsbereich, den Kulturbereich, den Wissenschaftsbereich ein. Das sind Kontakte, die ausgebaut worden sind, so über die letzten Jahre.
Und Indonesien konzentriert sich nun auf Infrastruktur und maritime Entwicklung. Wie groß ist das Interesse Deutschlands daran?
Ja, das Interesse an Infrastruktur ist in Deutschland immer sehr groß. Das ist ein Wirtschaftsbereich bei uns, der sehr stark entwickelt ist. In allen Themen, Energie, Transport, Gesundheitsinfrastruktur. Da Indonesien ein Land mit einer sehr dynamischen Wirtschaft, mit einer sehr dynamischen Bevölkerungsentwicklung ist, sind das alles Themen, die für unsere Wirtschaft interessant sind. Also da bemühen wir uns natürlich um eine Teilhabe an der Entwicklung in diesem Land. Und wir glauben, dass wir da auch einen guten Beitrag leisten können.
Und welche deutsche Investitionen in Indonesien werden zur Priorität?
Ja, ich glaube, der Investitionsbereich ist ein außerordentlich wichtiger Bereich. Es geht den deutschen Firmen nicht mehr nur noch darum, Handel zu treiben. Es war früher vielleicht mal so, man hat was in Deutschland hergestellt und versuchte, auf den Weltmärkten diese Güter zu verkaufen. Viele deutsche Firmen haben verstanden, dass das begleitet werden muss von Investitionen in die Märkte, in denen sie aktiv sind. Und deswegen gibt es zunehmend deutsche Firmen, und ich glaube, da unterscheiden sie sich vielleicht auch von dem einen oder anderen Herkunftsland, die bereit sind, in die Länder zu investieren, die bereit sind, Arbeitsplätze in den Ländern selbst zu schaffen, Technologietransfer zu leisten, Ausbildung in ihren Produktionsstätten und in ihren Niederlassungen vorzusehen für Leute aus den Ländern selbst. Und das erfordert natürlich Investitionen in die Länder. Und ich glaube, das ist ein Bereich, den wir durchaus noch entwickeln können. Die Rahmenbedingungen müssen natürlich dafür stimmen. Und das ist immer eine komplexe Frage. Indonesien muss wissen, dass es sich da natürlich auch im Wettbewerb zu anderen Ländern befindet. Aber Indonesien hat sicherlich viele, viele Stärken. Das Land ist sehr groß, der Markt ist sehr groß, das ist ein interessanter Markt. Es gibt viele junge Menschen, es gibt zunehmenden Wohlstand, auch eine zunehmend große Mittelschicht. Und deswegen ist das ein Markt, den die deutsche Wirtschaft für sehr interessant empfindet.
Die wunderbare Entwicklung Deutschlands ist weltweit bekannt. Welche Bereiche haben nach Ihrer Meinung das größte Potenzial in Indonesien?
Also ich glaube, das größte Potenzial von Indonesien sind die Menschen.
Die Menschen, ja. Die Einwohnerzahl, ja.
Die menschlichen Ressourcen. Das geht nicht nur um Zahlen, sondern es geht auch um das Bildungsniveau, die wirtschaftliche Entwicklung dieser Menschen, das Interesse am anderen Land. Indonesier interessieren sich, viele Indonesier, es war für mich überraschend, interessieren sich sehr für Deutschland, haben irgendeine Beziehung zu Deutschland. Und sei es nur das Fußball, das die Indonesier so interessiert. Also ich glaube, das Potenzial für unsere Beziehungen, das größte Potenzial, das wichtigste Potenzial sind die Menschen.
Die Menschen.
Natürlich spielt die Rolle der Größe dieses Landes, der strategischen Lage dieses Landes als wichtiger Standort in Südostasien eine große Rolle.
Ja.
Und natürlich ist es Indonesien, wird auch weiterhin interessant bleiben, wegen der zahlreichen Rohstoffe, die hier vorhanden sind. Und es gibt, glaube ich, sehr viele Anknüpfungspunkte.
Wie können Indonesien und Deutschland die Handelskulturzusammenarbeit Ihrer Meinung nach stärken?
Also es gibt immer Dinge, die Regierungen machen können, und es gibt Dinge, die man den Wirtschaftsakteuren überlassen muss oder den Kulturakteuren überlassen muss oder den Politikern. Aber vieles spielt sich dann schon nicht im nichtstaatlichen Bereich ab. Ich glaube, wenn man über die Wirtschaftsbeziehungen nachdenkt, was besonders wichtig ist, um den Austausch zu stärken, ist sicherlich der Abschluss eines Freihandelsabkommens. Die Europäische Union und Indonesien verhandeln ja gerade ein Freihandelsabkommen, das nennt sich CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, der einen weiten Bereich abdeckt. Da geht es um Handel, aber auch um Investitionen, auch um die Rahmenbedingungen geistiges Schutz geistigen Eigentums, Umweltfragen, das sind alles Verbraucherschutzfragen, das sind alles Themen, die da eine Rolle spielen. Wenn dieses Abkommen in Kraft tritt, glaube ich, wird es die Rahmenbedingungen sehr verbessern, um eine Präsenz im wirtschaftlichen Bereich zu zeigen. Aber ich habe es ja vorhin erwähnt, auch der Kulturbereich ist ein ganz wichtiger Sektor für uns. Da haben wir eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wir haben inzwischen über 4.000 indonesische Studenten jedes Jahr in Deutschland. Die Zahlen sind stark gewachsen über die letzten Jahre. Das zeigt, dass das deutsche Bildungssystem als ein sehr gutes eingeschätzt wird. Wir glauben, dass wir da in Deutschland ein sehr vielfältiges und hochwertiges Angebot haben. Und ich glaube immer, wenn ein Mensch in jungen Jahren einige Zeit in einem Land verbracht hat, dann wird er immer davon geprägt bleiben und die Beziehungen langfristig auch intensivieren. So ein Beispiel dafür ist eben Raden Saleh, der vor über 200 Jahren in dieser Situation war. Jeder Habibi ist auch so ein, Präsident Habibi ist auch so ein Beispiel, der natürlich vieles getan hat, um unsere bilateralen Beziehungen zu verstärken. Und am Anfang stand sein Studium in Deutschland. Und anschließend hat er ja auch in Deutschland gearbeitet. Aber ich glaube, also den Ausbau von kulturellen Beziehungen, von Austausch von Studenten, das Lernen der deutschen Sprache, das ist ein Bereich, der wirklich viele Türen öffnet und der die
Kulturzentrum im Goethe-Institut
für die Zukunft auch stärken kann.
Bitte erzählen Sie uns kurz über Ihre Karriere.
Meine Karriere im Auswärtigen Amt, die ist geprägt gewesen, glaube ich, ganz wesentlich von vielen Jahren, die ich im multilateralen Bereich verbracht habe. Ich habe viele Jahre im Bereich der Europäischen Union gearbeitet, sowohl in Brüssel wie in Bonn und nachher auch in Berlin. Ich war mal einige Jahre zuständig für die EU-Erweiterung um die zentraleuropäischen Staaten und auch Zypern und Malta war dabei. Da sind wir also von 15 Mitgliedstaaten auf 25 angewachsen und nachher 27. Das war die größte Erweiterung, die wir in der EU hatten, auf einen Schlag. Das hat viel Stabilität nach Europa gebracht und war politisch außerordentlich interessant. Technisch nicht immer ganz einfach, weil es natürlich in der Europäischen Union sehr viele Regeln gibt, die die neuen Staaten dann auch übernehmen mussten. Daneben habe ich auch viele Jahre im Bereich der Vereinten Nationen, der UN, gearbeitet, in New York und auch in Berlin. In dem Zeitraum New York haben wir auch viele Kontakte zu Indonesien gehabt. Indonesien ist ja auch ein sehr wichtiges Mitgliedstaat in den Vereinten Nationen und zunehmend aktiv in diesem Rahmen. Also das waren so meine beiden multilateralen Arbeiten oder Berufsjahre. Bevor ich nach Indonesien gekommen bin, war ich 3 Jahre Botschafter im Iran.
Im Iran, ja.
Und das war auch ein außerordentlich spannende und interessante Zeit und auch da ist es so, dass da viele sehr positive Ansatzpunkte zwischen unseren Ländern vorhanden sind.
Was sind die größten Herausforderungen in Ihrer Arbeit in Indonesien?
Ja, ich glaube, man darf nicht zu sehr glauben, dass man alles steuern kann. Wir können versuchen, wie ich vorhin schon sagte, Türen für die Zusammenarbeit zu öffnen. Häufig müssen andere Akteure durch diese Tür gehen. Das sind die Geschäftsleute, die Kulturschaffenden, die Zivilgesellschaft generell. Ja, so im Alltag ist eines klar, Jakarta ist eine schwierige Stadt zum Leben, wenn es um den Verkehr geht.
Ja, das ist Stau, ja.
Das ist anstrengend. Und auch alles zu verstehen für einen wie mich, der bisher noch nicht in Südostasien gelebt hat, das politische Leben in all den Verästelungen richtig zu verstehen, ist nicht immer ganz einfach. Ja. Aber wenn ich dann mit Indonesiern spreche, stelle ich fest, auch dort wird nicht immer alles genau verstanden. Es gibt ja viele Kräfte, die eine Rolle spielen. Und ja, das ist unsere Aufgabe, ist, so gut es geht, zu verstehen und sich zu überlegen, was kann daraus operativ für die Beziehungen zwischen unseren Ländern oder zwischen unseren Regionen abgeleitet werden.
Und wenn Sie indonesische Spezialitäten essen, Sie sehr gerne?
Da gibt es sehr vieles.
Viele, ja.
Aber ich finde, es ist immer interessant, auch das ganz einfache Essen, was sozusagen jeder Mann auf der Straße
seit September letzten Jahres, ja, das sind Sie hier.
Ja, seit einem Jahr bin ich hier.
Ja.
Aber ich finde häufig so diese einfachen Gerichte auch besonders attraktiv. Also ein Beispiel ist Soto Ayam.
Oh, Soto Ayam, ja.
Das bekommt mir sehr gut. Ich finde es sehr gesund.
Ja.
Und man kriegt es überall und es schmeckt eigentlich auch immer gut. Und natürlich ein Nationalgericht hier ist natürlich Nasi Goreng.
Nasi Goreng ist bekannt.
Das ist auch in Europa im Übrigen sehr bekannt.
Oh, yeah.
Und ja, das sind so zwei.
Basso, nein, Basso.
Wie bitte?
Basso. Meatballs.
Meatballs.
Fleischklöpfchen hier.
Ja, es gibt viele, viele andere Dinge, die Sie haben. Saté gibt es hier natürlich in allen Varianten. Aber gut, ich kann nicht alles.
Rendang ist auch bekannt, sehr bekannt weltweit.
Ja.
Rendang aus Sumatra.
Ja. Indonesien ist nun mal ein sehr reiches Land
Schaf,
mit vielen Kulturen und vielen verschiedenen Spezialitäten.
Ja.
Ein bisschen schade ist es, dass man es nicht alles so schnell erforschen kann. Das ist
so
groß. Ich war noch nie ganz im Süden des Landes, in Papua oder auf den Molukken, da sind ja dann wieder andere Einflüsse. Und, aber ich habe schon vieles gesehen und es ist immer interessant.
Können Sie bitte die wichtigsten Aufgaben als deutscher Botschafter in Indonesien beschreiben?
Ja, wir haben natürlich in allen Sektoren Interessen. Wir haben Interessen an der politischen Zusammenarbeit mit diesem Land. Indonesien ist ja ein wichtiges Land in Asien. Wir verstehen uns, Deutschland, als ein Teil Europas, auch als ein Teil der Europäischen Union. Deswegen denken wir nicht nur immer in den deutsch-indonesischen Kategorien, sondern auch zwischen der Europäischen Union und Asien.
Ja.
Wir halten es für außerordentlich wichtig, dass Asien sich weiterentwickelt, weil Asien so viel Stabilität in diesem Raum geschaffen hat. Es hat keine kriegerischen Auseinandersetzungen im ASEAN-Raum gegeben.
Ja.
Das gilt im Übrigen für die Europäische Union entsprechend. Seitdem es die EU gibt, hat es keine kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen EU-Mitgliedstaaten gegeben. Also wir kennen die wichtige Funktion, die Indonesien in der Vergangenheit im Rahmen von ASEAN gespielt hat. Also das ist eine Dimension, die uns außerordentlich wichtig erscheint. Im wirtschaftlichen Bereich haben wir schon gesprochen. Indonesien ist ein großes Land und wir sind wichtige Partner sowohl im Handel, was Investitionen angeht. Und wir glauben, dass es auch weiter ausgebaut werden kann. Das ist jedenfalls eines meiner Ziele. Nun kann kein Botschafter seinen Wirtschaftsunternehmen befehlen, jetzt mach doch mehr mit Indonesien. Aber wir können, unsere Aufgabe ist es ein bisschen, unsere Gastländer zu Hause auch zu erklären und auf Chancen hinzuweisen. Und da, wo es Probleme möglicherweise gibt, das mit den indonesischen Stellen aufzunehmen, um zu versuchen, Hindernisse, die vorhanden sind, aus dem Weg zu schaffen. Das ist unsere Aufgabe. Also ich glaube, Wirtschaft ist wichtig und es lohnt sich. Wir haben auch wichtige Institutionen hier im wirtschaftlichen Bereich, mit der Handelskammer vor allen Dingen, eine große bilaterale Handelskammer. Und hier in der Botschaft haben wir eine ganze Reihe von Kollegen, die sich im wirtschaftlichen Bereich beschäftigen. Das ist einmal die normalen Wirtschaftsreferenten, die Investitionen und Handel sich besonders betrachten, aber auch der Bereich der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit. Da geht es vor allen Dingen um Fragen, wie kann man im Bereich von Energie und Klima zusammenarbeiten.
Klimawandel.
Das ist ein ganz zentraler Sektor, aber ein weiterer zunehmend wichtiger Sektor ist die Berufsausbildung. Ich habe auch das am Anfang schon erwähnt, Tivet wird das hier in Indonesien genannt, wo wir glauben, dass wir in Deutschland ein gutes System haben, in dem die Privatwirtschaft und der staatliche Sektor sehr stark miteinander kooperieren. Da glaube ich, Präsident Jokowi hat uns gebeten, uns in diesem Bereich zu engagieren. Das machen wir gerne, weil wir da gute Ansatzpunkte sehen. Es geht ja schließlich darum, dass wenn ein junger Mensch dann eine Berufsausbildung durchlaufen hat, er auch einen guten Job finden kann.
Ja, natürlich.
Und das ist manchmal ein Problem. Darüber nachzudenken, wie man das so gestalten kann, dass das besser wird, das glaube ich, ist eine sehr lohnende Aufgabe.
Und haben Sie einen besonderen Hinweis für die Deutschen in Indonesien?
Ja, also die Deutschen, die schon in Indonesien sind, die sollten sich bei uns registrieren. Das sagen wir immer wieder, weil plötzlich passiert so etwas wie in Bali zurzeit mit dem Vulkan Gunung und
Gunung Agung.
Und da ist es wichtig, dass wir die Deutschen erreichen können und ihnen, falls es zu einer Notlage kommt, unsere Hilfe anbieten können.
Ja.
Aber ansonsten glaube ich...
Aber kein Reiseverbot, ja?
Nein.
Ja, einige Länder haben ja...
Wir geben natürlich bekannt, dass da ein Risiko ist, dass dieser Vulkan ausbricht. Und wir beobachten das jeden Tag. Man kann nie sagen, morgen passiert ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passieren wird, die ist doch relativ groß. Und das muss jeder wissen, der dahin fährt. Und darüber geben wir Informationen nach Deutschland und auf unserer Website. Und ich glaube, dass das unsere Aufgabe ist. Für die Deutschen, die hier nicht leben, sich für Indonesien interessieren, geben wir Informationen. Und Indonesien ist nun mal sehr, sehr weit weg von Deutschland.
Ja, natürlich.
Das ist ein wirkliches Problem. Ich selbst spüre das auch immer, wenn ich ein-, zweimal im Jahr nach Deutschland fliege. Im Grunde genommen ist man 24 Stunden unterwegs, bevor man von Tür zu Tür, wie es so schön heißt. Und deswegen lohnt es sich, ein bisschen Aufklärungsarbeit über Indonesien zu leisten. Und deswegen ist es auch gut, dass Ihre Programme in Deutschland ausgestrahlt werden.
Und wollen Sie zu unseren Fragen noch etwas hinzufügen?
Ich glaube, Sie haben ein sehr umfassendes Interview geführt. Aber ich bedanke mich bei Ihnen und wir haben im Grunde genommen eine gemeinsame Aufgabe, nämlich Indonesien, den Deutschen Indonesien ein bisschen näher zu bringen. Deswegen freue ich mich, dass Sie dieses Interview auch in Deutschland ausstrahlen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Sonderinterview mit dem deutschen Botschafter in Indonesien, Michael Freiherr von Ungern Sternbeck. Auf Wiederhören.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Ketaman Safari oder auf Deutsch Besuchen den Safari Park. Viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst möchten wir Ihnen einige indonesische Vokabeln vorstellen, die mit dem Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ke Taman Safari oder auf Deutsch besuchen den Safari Park zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Samstag. Auf Indonesisch Hari Sabtu. Hari Sabtu. Zoo. Auf Indonesisch Kebun Binatang. Kebun Binatang. Gehen. Auf Indonesisch Pergi. Pergi. Schon lange. Auf Indonesisch sudah lama. Sudah lama. Sehen. Auf Indonesisch melihat. Melihat. Affe. Auf Indonesisch monyet. Monyet. Tiere. Auf Indonesisch binatang. Binatang. Panda bear. Auf Indonesisch panda. Panda. Cuai. Auf Indonesisch dua. Dua. Common. Of Indonesisch datang. Datang. Kina. Of Indonesisch Cina. Cina. Tiger. Of Indonesisch harimau. Harimau. Leuwe. Of Indonesisch singa. Singa. Elephant. Of Indonesisch gajah. Gajah. Giraffe. Of Indonesisch jerapah. Jerapah. Kanguru. Of Indonesisch kanguru. Kanguru. Und so weiter. Of Indonesisch lain-lain. Lain-lain. Samstag morgen. Of Indonesisch Sabtu pagi. Sabtu pagi. Abholen. Of Indonesisch menjemput. Menjemput. Warten. Auf. Of Indonesisch menunggu. Menunggu. Zu Hause. Auf Indonesisch di rumah. Di rumah. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesischunterricht mit dem Titel Ke Taman Safari oder auf Deutsch besuchen den Safari Park. Das Gespräch ist zwischen Nita und Ika. Sie sind im Büro. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Ika, am Samstag werde ich den Zoo besuchen. Auf Indonesisch, Ika, hari Sabtu saya mau ke kebun binatang. Ika, hari Sabtu saya mau ke kebun binatang. Möchtest du mitkommen? Auf Indonesisch, apakah kamu mau pergi bersama saya? Apakah kamu mau pergi bersama saya? Ya, ich habe auch schon lange den Zoo nicht besucht. Auf Indonesisch. Ya, saya juga sudah lama tidak pergi ke kebun binatang. Ya, saya juga sudah lama tidak pergi ke kebun binatang. Ich sehe gern Affen. Auf Indonesisch. Saya suka melihat monyet. Saya suka melihat monyet. Welches Tier siehst du gern? Auf Indonesisch. Kamu suka melihat binatang apa? Kamu suka melihat binatang apa? Ich mag gern panda bear. Ich mag gern panda bear. Auf Indonesisch. Saya paling suka binatang panda. Saya paling suka binatang panda. Wie findest du, wenn wir den Safari Park besuchen? Auf Indonesisch. Bagaimana kalau kita ke Taman Safari? Bagaimana kalau kita ke Taman Safari? Ich habe gehört, zwei neue Panda-Bären kommen erst aus China an. of Indonesia, saya dengar ada 2 ekor panda datang dari Cina. Saya dengar ada 2 ekor panda datang dari Cina. Oh, ich bin sehr glücklich of Indonesia. Oh, saya senang sekali. Oh, saya senang sekali. Außer Affen möchte ich auch Tiger, Löwe, Elefanten, Giraffen, Känguru und so weiter. Selain melihat monyet, kita juga bisa melihat harimau, singa, gajah, jerapah, kanguru, dan lain-lain. Selain melihat monyet, kita juga bisa melihat harimau, singa, gajah, jerapah, kanguru, dan lain-lain. Wenn so, ich will dich am Samstagmorgen abholen. Auf Indonesisch, kalau begitu, Sabtu pagi saya jemput kamu. Kalau begitu, Sabtu pagi saya jemput kamu. Danke schön, auf Indonesisch, terima kasih. Terima kasih. Ich will zu Hause auf dich warten. Auf Indonesisch, saya tunggu kamu di rumah. Saya tunggu kamu di rumah. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Regenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen einige Dangdutlieder. So bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesiens, die auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id gehört werden kann. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Syair Kesunyian oder Gedicht der Einsamkeit. Gute Unterhaltung. Thank you.
aku merindukanmu. Dengarlah kasih, dengarlah sayang, ku dendang syair kesunyian. Namun tak lagi mewangi bunga di tangkai hati, kini telah lalu pupus tiada semi kembali. Selamanya rindu ku bawa hingga aku menutup mata. Namun tak lagi mewangi bunga di tangkai hati, kini telah layu pupus tiada semi kembali. Karena kau pergi, tinggalkan ku sendiri, sisakan hampa di dalam sepi sunyi. Sunyi.
Pas banget, gimana kalau kita jalan-jalan?
Oke.
Oke, sampai ketemu ya. Dadah.
Dadah.
Hari ini aku mau santai dulu. Aku mau happy, gak mau pusing.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1000
157, Jakarta, 1011, Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.